SWR 2 Tandem.
Natascha Kampusch war 10 Jahre alt, als ein Mann, Wolfgang Priklopil, sie am 2. März 1998 auf dem Schulweg entführte. 8,5 Jahre war die junge Wienerin in seiner Gewalt, eingesperrt in ein Kellerverlies, das er in seinem Haus eingerichtet hatte. Sie wurde von ihm in unzähligen Varianten misshandelt, schaffte es aber, ihren inneren Widerstand nicht aufzugeben und schließlich am 23. August 2006 zu fliehen. Ingrid Strobel sprach mit ihr in Wien darüber, woher sie ihre Kraft nahm und warum sie nie aufgab. In ihrem ersten Buch, 3096 Tage, berichtet Natascha Kampusch von ihrer Gefangenschaft. In 10 Jahre Freiheit davon, was danach geschah.
Frau Kampusch, Sie haben jetzt Ihr zweites Buch geschrieben, 10 Jahre Freiheit. Was wollten Sie mit dem Buch erreichen? Was war Ihnen wichtig?
Mir war es mit dem zweiten Buch wichtig, einmal zum Ausdruck zu bringen, was wirklich jenseits von dem, was in den Medien berichtet wurde, über mich, mir persönlich widerfahren ist und wie sich das ein oder andere nachträglich vielleicht erklären lässt.
Sie wurden mit 10 Jahren entführt von einem Mann, der hat Sie in seinen Kellerverlies gesteckt und Sie dort 8,5 Jahre festgehalten. Und dann haben Sie sich selber befreit.
Ja.
Was ich an Ihrem zweiten Buch mit am beeindruckendsten finde, das ist, dass Sie Ihre eigene Situation analysieren in dem Sinne, dass Sie einer Art Verdoppelung und Widersprüchlichkeit ständig ausgesetzt waren. Das heißt, er war für Sie der Feind, der Täter, der ihnen wehtut, immer wieder auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Und er war gleichzeitig eine Bezugsperson.
Und natürlich war es auch so, dass ich natürlich versucht habe, um das Ganze etwas heiler zu überstehen, das Ganze irgendwie auch so zu sehen, dass sich doch irgendwie eine Art Entwicklung einstellt, so dass er nach und nach einfach auf das eingeht, was ich für notwendig erachte für mein Leben. Und dazu gehörten dann eben auch Kuchen oder andere Annehmlichkeiten.
Sie schreiben, in der Pubertät hat angefangen, Sie mit Essensentzug zu quälen. Und dann schreiben Sie, wenn ich nach den schlimmsten Phasen des Nahrungsentzugs ein Stück Kuchen vom Täter bekam, war ich überglücklich, ich wurde wahrgenommen, ich hatte offenbar keine Fehler gemacht, ich bekam Zuwendung in Form von Essen.
Ja, und der Täter hat sich ja auch selbst eben so sehen wollen. Das war ja auch der Zweck dahinter, dass er dann immer wieder so Belohnungen einbaute, die normalerweise selbstverständlich sind. Denn als Kind habe ich natürlich bei jedem Besuch bei meinen Großeltern auch Kuchen bekommen und musste dafür nicht tagelang hungern oder mich im Dunkeln aufhalten. Ja, also es ist so eine Sache gewesen, wo ich eben durch die Gefangenschaft dazu gezwungen wurde, etwas positiver zu empfinden, als es war.
Sie sagen aber, dieses positive Empfinden war auch eine Art Selbstschutz. Wenn man
genau.
ständig hasst, hat er denn ihre Zuneigung gesucht? Also er wollte sie nicht nur quälen, er hätte auch gern gehabt, dass sie lieb zu ihm sind, oder?
Ich denke, er hat natürlich auch sehr Bestätigung gesucht und wollte die ultimative Bewunderung als quasi Herrscher über mich. So sehe ich das. Es war ein Mensch, der wahrscheinlich in der Gesellschaft nie die Anerkennung bekommen hat, die er sich erwünscht hatte und deshalb eben zu diesem Mittel griff, weil ich konnte ja dann auch nicht anders, als mich an ihm zu orientieren.
Sie beschreiben denselben Double Bind in Bezug auf das Verlies, wo Sie sagen, das war ja, es war mein Gefängnis, aber ja. es war auch mein Rückzugsraum. Also
ja.
wenn er in der Wohnung ja. war und Sie alleine unten waren.
Ja, also für mich war das Verlies einfach auch eine Bastion. Es war ja auch eine Möglichkeit, nicht mit ihm konfrontiert zu werden und irgendwie für ein paar Stunden frei zu sein, das zu denken und zu fühlen, was ich wollte und das zu erleben, was ich wollte. Ich konnte natürlich nicht mit anderen Menschen in Kontakt stehen, aber ich konnte zum Beispiel Radio hören und hatte dann den Eindruck, mit anderen Menschen und mit der Außenwelt in Kontakt zu sein. Ich konnte Literatur verschlingen und hatte dann so eine Ahnung davon, was sich Leute denken und wie Leute fühlen und wie Leute Emotionen verarbeiten.
Sie schreiben immer mal wieder so ein bisschen nebenbei über die Bücher, die Sie hatten und über die Kassetten, die sie gehört haben. Und ich habe dem entnommen, dass sie daraus auch Kraft geschöpft haben. Können Sie vielleicht mal sagen, was für Bücher oder Kassetten das waren, aus denen Sie vor allem Kraft geschöpft haben und warum?
Also für mich war es überhaupt wichtig, etwas zu lesen. Und im Grunde genommen habe ich einfach aus allem etwas gezogen. Es waren auch viele Sachen, die eigentlich mehr so Belletristik und Trivialliteratur waren dabei. Aber es waren auch klassische Werke der Kinderbuchliteratur dabei. Das war einfach so das, was der Entführer halt zu Hause hatte, von seiner Großmutter angefangen bis zu ihm. Und so war da alles vertreten, vom heimatlich angehauchten Liebesroman bis zum Western, bis zum Science-Fiction, bis zum Jerry Cotton und auch Alfred Hitchcock und Edgar Allan Poe und solche Sachen. Das hat mich einfach, ja, das hat mich auch in eine andere Zeit versetzt.
Und Kassetten? Was waren das für Kassetten? Hat er die Ihnen extra gekauft?
Ja. Also ich hatte natürlich schon von klein auf zu Hause bei mir Hörspielkassetten und die waren mir auch immer schon wichtig. Ich habe sogar als Kind zu Hause selbst Hörspiele aufgenommen und ich habe auch so Radiosendungen gestaltet. Und einmal habe ich zum Beispiel auch so eine Reportage mit Ureinwohnern mit meinem Neffen nachgestellt. Ich muss das noch irgendwo zu Hause haben. Es ist einfach süß. Und ich habe immer schon gerne Radio gehört und eben auch Hörspiele und habe natürlich dann auch im Radio Hörspiele gehört.
Das heißt, es war nicht nur Flucht, das war auch Bereicherung. Das heißt, das war etwas, was Ihnen Kraft gegeben hat.
Es war etwas, das mir Kraft gab und wo ich dann schon bald erkannte, dass es auch eine Art von Unterricht für mich ist, da ich ja nicht zur Schule gehen konnte. Und mir war klar, dass ich durch diese Beschäftigung mit verschiedenen Themen auch ein wenig das mache, was auch Schüler machen.
Sie schreiben dann auch, dass Sie gleichzeitig heimlich Tagebuch geführt haben. Mhm. Und zwar, Zitat, diese Einträge im Tagebuch, sie dienten vor allem dazu, mich auf die Realität zu besinnen, damit nicht die wenigen positiven Erlebnisse, an denen ich mich natürlich in Gedanken festklammerte, die Grausamkeiten überlagerten, denen ich jahrelang ausgesetzt war.
Ja.
Gab es da Phasen, wo Sie innerlich abgeschaltet haben und einfach alles haben laufen lassen, unter Anführungsstrichen, soweit man da was laufen lassen konnte? Und gab es Phasen, wo Sie sich sehr, sehr bewusst wieder waren? Oder war das immer gleichzeitig?
Es war so, dass ich die Dinge oft positiv bewerte. Und natürlich war es positiv, dann wieder etwas zu essen zu bekommen oder baden zu dürfen oder ja, frische Socken zu bekommen. Nur das ist normalerweise etwas Selbstverständliches und ich habe das dann einfach bemerkt und habe mir gedacht, ich notiere mir die negativen Sachen, die vorgefallen sind, um mir die Dinge zu merken. Auch der Täter hat ja immer versucht, sich dann wieder positiver darzustellen. Schau, ich habe dir eine Torte zum Geburtstag gekauft oder sowas.
Aber Sie haben sich erst einmal über die Torte gefreut.
Ja.
Ja. Aber was dann das Erstaunliche bei Ihnen ist, man könnte sich ja auch in dieser Haltung vielleicht verlieren und sozusagen die Sklaverei wählen. Es gibt ja Menschen in ausweglosen Situationen, nicht im Verlies, draußen unter Anführungsstrichen, die sich dann letztlich in die Sklaverei gleiten lassen, weil das scheinbar der einfachere Weg ist oder scheinbar das ist, weil sie sich zu was anderem nicht in der Lage sehen. Das haben Sie nicht getan, beziehungsweise Sie schreiben einmal mit 15, glaube ich, oder so, wollten Sie aufgeben oder haben Sie auch zeitweise aufgegeben?
Also ich habe einfach bemerkt, dass das Bedürfnis zu überleben stärker war als das Bedürfnis, sich umzubringen. Und das Bedürfnis, sich umzubringen, kam ja auch nur aufgrund dieser ausweglosen Situation auf. Das war ja nicht durch mich, weil ich generell ein depressiver Mensch oder sowas war, sondern das war, weil es mir der Täter einfach zeitweise unmöglich machte, noch etwas Positives in der Situation zu sehen oder irgendwie weiterleben zu wollen.
Moment, jetzt Verständnisfrage. Das habe ich nicht begriffen beim Lesen. Ich habe gedacht, sie hätten aufgegeben zu kämpfen sozusagen. Mhm. Sie hätten die Idee oder den Vorsatz, sich zu befreien, aufgegeben. Mhm. Sie wollten sich auch noch umbringen, oder?
Also ich habe manchmal daran gedacht, aber natürlich habe ich auch oft einfach, wie Sie schon das richtig verstanden haben, mir auch gedacht, wahrscheinlich werde ich aus der Situation mich nie befreien können und habe quasi dann das Ganze, also nicht aufgegeben, aber zumindest halt so als Illusion gesehen zwischenzeitlich. Aber grundsätzlich war ja immer wieder auch dieses Bedürfnis da, nicht unterzugehen. Vielleicht war das auch etwas, das meine Mutter mir schon von klein auf eben mitgegeben hat, auch dadurch, dass sie es mir vorgelebt hat, dass sie, egal wie schwierig die Zeiten für sie waren, in schweren Zeiten nie aufgab und sich immer wieder zusammenriss. Und das war auch etwas, das mich dann immer wieder auch selbst von diesem Aufgeben ferngehalten hat, weil ich zwischenzeitlich natürlich mir dachte, okay, akzeptiere es einfach, er wird dich nie befreien, du wirst immer in seiner Gewalt sein und ja, füg dich. Aber dann war mein Widerstand, mein Innerer einfach viel zu groß.
Ja. Sie schreiben aber über seine Macht und ihre Macht. Ja. Können Sie das beschreiben? Seine Macht war und ihre Macht war dann?
Ja, also seine Macht bestand halt hauptsächlich darin, eben mich physisch einzusperren und mich eben zu martern und zu quälen. Meine Macht bestand im inneren Widerstand und in dem Durchhaltevermögen. Und so habe ich es geschafft, einfach mich selbst zu befreien. Und ja.
Sie haben aber noch eine andere Macht, unter Anführungsstrichen, über ihn ausgeübt. Und zwar wollte er zum einen, dass sie sich vor ihm hinknien. Und sie ihn Gebieter nennen.
Genau, das war das, was dieser Mensch wollte. Und ich habe das auch zum damaligen Zeitpunkt als keine Option empfunden, als absolut demütigend und als etwas, das ich nicht machen wollte. Es war wirklich aus einer Überlegung heraus, was meine eigene Würde anbelangt. Es war nicht so, dass ich da quasi rebellierte oder so, sondern es war einfach klar, dass das eine Grenze ist oder ein Knackpunkt, wo es nicht weitergeht.
Wie alt waren Sie da?
Also das war die ganze Zeit über, aber wahrscheinlich war ich dann schon 13 oder so und mir war klar, dass das einfach etwas ist, das auch kein Thema ist. Ja.
Und Sie haben es durchgehalten. Also Sie haben sich geweigert, ihn Gebieter zu nennen, sich vor ihm zu erniedrigen, also ja. Hinzuknien. Das ist ja eine Erniedrigung, Selbsterniedrigung.
Genau.
Und was mich auch sehr beeindruckt hat, er hat Ihnen ja einen anderen Namen gegeben. Sie sollten jetzt Bibiana sein. Und Sie sind innerlich Natascha geblieben, schreiben Sie. Also Sie haben sich selber wenn Sie Ihre Selbstgespräche geführt haben, mit Natascha angesprochen.
Ja, genau. Also er wollte einen anderen Namen haben, damit er sich auch selbst nicht irgendwie verplappert. Und was ihm auch besonders wichtig war, er wollte meine Identität einfach auslöschen und eine neue Person kreieren, als Schöpfungsakt sozusagen. Und das habe ich auch quasi mitgemacht, weil er ganz einfach mir keine Möglichkeit ließ. Ich habe mir dann halt einen Namen ausgesucht, der ziemlich nahe an meinem Namenstag ist. Also der nächste Tag, weil ich wollte auch nicht irgendwie so weit weg von meinem Namen. Und es ist auch ein Name mit B. Und meine Mutter heißt ja Brigitta. Und so war das dann auch etwas, was mir dann noch zusätzlich Kraft gegeben hat.
Sie haben, schreiben Sie auch, irgendwann Selbstgespräche geführt, wo sie sich praktisch aufgespalten haben in die große Natascha und die kleine Natascha. Ja. Und die große Natascha war sehr stark und hat der Kleine immer gesagt, du schaffst das, du kommst hier heraus.
Ja, also ich habe mir halt gedacht, dass wahrscheinlich dann, so wie ich jetzt vor Ihnen sitze, eine Natascha existieren würde, die rückwirkend für mich da ist, die mir quasi aus der Zukunft die Zuversicht und die Kraft schickt, die ich brauchen würde, um das alles zu verkraften und freizukommen.
Das habe ich jetzt nicht kapiert. Also die war nicht da, diese zweite, diese große Natascha, die haben sie praktisch in die Zukunft projiziert.
Genau.
Und von da hat sie zu ihnen gesprochen.
Ja, also es war eine Person, die im Grunde genommen das alles schon durchstanden hatte und die mir quasi das Wissen und die Zuversicht geben konnte, dass ich es überstanden habe.
Dass sie es überstehen werden.
Genau. Aber natürlich war es für sie schon gegebene Sache und für mich war es eben noch nicht klar. Aber wenn sie es mir versicherte, dann musste es ja auch so kommen, nicht wahr?
Und das war in Gedanken. Also sie haben nicht laut gesprochen, das haben sie sich gedacht.
Ja. Aber natürlich habe ich auch manchmal eben mit meinem Spiegelbild konferiert, weil ich wollte einfach meine Stimme hören und da kann man auch ja so tun, als würde man mit anderen Menschen sprechen, obwohl man es nur selbst ist. Und ich habe das schon als kleines Mädchen gerne getan und ja.
Spiegelbild ist jetzt wörtlich gemeint? Sie hatten da einen Spiegel, haben sich angeschaut und mit sich geredet?
Ja, und habe mit mir gesprochen beziehungsweise mir etwas erzählt, so wie eigentlich genauso wie zum Beispiel heutzutage YouTuber einfach vloggen. Sie erzählen sich oder anderen Leuten etwas, als würden sie es einer guten Freundin erzählen. Und genauso habe ich dann eben meinem Spiegelbild erzählt, was ich gerade gemacht habe, was ich vorhabe. So als würde ich mit einer guten Freundin reden.
Das nennt man ja bekanntlich Resilienz. Woher haben Sie die?
Ich denke, man wird damit geboren oder es kann auch sein, dass es einfach die Erziehung von meinen Eltern war, die ja selbst auch sehr robust sind und ihren eigenen Willen verfolgen. Deswegen hat es wahrscheinlich zwischen den beiden auch nicht geklappt, weil sie ganz einfach beide stur sind auf ihre Art und Weise.
Und Sie sind auch stur?
Ja, wobei nicht ganz so stur wie meine Eltern.
Sie schreiben, mein äußeres Gefängnis war von Anfang an vorhanden. Damit meinen Sie das Verlies, in das der Täter Sie gesteckt hat. Das innere Gefängnis wurde peu à peu, wurde Stück für Stück aufgebaut.
Ja, für mich war das etwas, was sich langsam einstellte. Also die ganze Isolation entmutigt einen natürlich auch. In der Zeit der Gefangenschaft hat sich halt immer mehr diese Tristesse auch breit gemacht. Das konnte auch gar nicht anders sein, weil ich ja auch kein Tageslicht abbekommen habe. Also dieses Gefühl, meine Eltern vielleicht nie wieder sehen zu können, dieses Gefühl auch einfach ausgeliefert zu bleiben. Und das hat sich dann als Wissen verfestigt und hat natürlich auch meine Handlungen mitbestimmt. Auch gegen meinen Willen manchmal, weil ich ja grundsätzlich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und normalerweise müsste man ja die ganze Zeit nur an die Wand klopfen und schreien, dass man raus möchte. Also das innere Gefängnis hat sich einfach nach und nach durch die Erfahrungswerte, die ich in dem physischen Gefängnis gemacht habe, aufgebaut. Und der Täter hat natürlich auch die ganze Zeit solche Dinge gepredigt, so im Sinne von, dich wird sowieso nie jemand finden und die Polizei sucht schon nicht mehr nach dir. Deine Eltern haben dich schon vergessen und du kannst froh sein, dass du quasi mich hast.
Und gab es Schwächemomente, wo Sie gedacht haben, so ist es? Und wie, was jetzt das Interessante ist, wie haben Sie die immer wieder überwunden?
Ja, ich habe diese Momente gehabt, wo ich dann ganz einfach das irgendwie so hinnehmen wollte, auch um nicht ständig dagegen anzukämpfen. Aber dann gab es eben wieder diesen Punkt, wo ich mir dachte, nein, das ist es nicht. So bist du nicht auf die Welt gekommen, so hast du nicht gedacht, so bist du nicht aufgewachsen. Das ist etwas, was dir dieser Mensch einfach aufzwingt, zu denken. Und das entspricht einfach nicht der Wahrheit.
Es gibt zwei Ebenen von Flucht nicht schaffen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Die eine Ebene war...
Also zum einen gab es eben diese Ebene, wo ich in dem Garten war und es vielleicht sogar geschafft hätte, aber ich wusste es ja nicht und ich war mir noch nicht sicher genug, ob es klappen würde, ob er mich aufhalten würde und mich vielleicht dann für immer nur im Verlies eingesperrt lassen würde. Und zum anderen waren da die Situationen, wie zum Beispiel einmal, als wir von der Polizei aufgehalten wurden und ich konnte nichts sagen. Ich war irgendwie wie blockiert und habe einfach versucht, dem Polizisten irgendwie durch Augenzeichen zu sagen, dass da was nicht stimmt.
Sie waren im Auto mit ihm unterwegs?
Ich fuhr mit dem Täter mit dem Auto mit und er wurde von einem Polizisten aufgehalten und nach seinen Papieren gefragt. Das war wohl eine Routinekontrolle dort an diesem Ort. Und mir ist es in dem Moment nicht gelungen, den Polizisten quasi stärker auf mich aufmerksam zu machen.
Ja, aber das andere bei
beiden Skiausflügen. Das andere Beispiel war eben das, wo ich dann...
Er hat Sie einmal mitgenommen zu einem Skiausflug. Da waren Sie dann oben, sind mit dem Lift hinaufgefahren oben und Sie haben darauf bestanden, dass Sie auf die Toilette gehen dürfen.
Ja, genau. Ja, und da war eine Frau und ich habe ihr erklärt, wer ich war. Und das Problem war, dass diese Person ganz einfach kein Deutsch verstanden hat und lächelnd wieder diese Toilettenanlage verlassen hat.
Es ist immer leicht zu sagen, wenn mir das passiert. Es ist mir nicht passiert. Ich stelle mir aber vor, es wäre für mich der Weltuntergang gewesen.
Ja, es war so, als würde man auf einer einsamen Insel sein und eine Leuchtpistole dabei haben, aber niemand sieht sie. Oder das Schiff, das es sieht, denkt, oh, ein Feuerwerk, wie schön, und fährt einfach vorbei und man muss dann auf dieser Insel bleiben.
Nach diesem Scheitern, also auf der Skihütte, bei der Polizeikontrolle, ich glaube, Sie haben es auch in einem Baumarkt einmal versucht, jemanden anzusprechen, waren dann aber zu leise.
Ja.
Warum haben Sie es dann doch geschafft? Was war anders? Was war anders?
Es ist so, dass ich wahrscheinlich in der Zeit gemerkt habe, dass ich nun langsam erwachsen würde. Und für mich war es einfach immer schon ein Traum und ein Ziel, mit dem Erreichen des Erwachsenenalters ein eigenständiges, von mir einzig und allein gestaltetes Leben zu leben. Und das kam mir dann immer mehr zu Bewusstsein und außerdem veränderte sich das Verhalten des Täters dahingehend, dass er noch bedrohlicher und brutaler wurde.
Wie ist es Ihnen denn dann tatsächlich gelungen, sich selbst zu befreien? Er hat Sie mitgenommen in eine Wohnung, die er renoviert hat, wo Sie ihm helfen mussten? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, also das war auch so, aber das war nicht an dem Tag meiner Selbstbefreiung, sondern er erhielt Anrufe von Interessenten. Ja. Und da hat er sich eben umgedreht und ich konnte die Möglichkeit nutzen. Er hatte die Gartentür nicht versperrt, wie sonst immer. Und bin dann ganz einfach weggelaufen, ohne dass er es bemerkt hat. Oder er hat es halt dann erst viel zu spät bemerkt.
Im Verlies haben Ihnen die Bücher und die Kassetten, das Radio geholfen. Was hilft Ihnen jetzt, ein Leben zu führen, mit dem Sie auch vielleicht zufrieden und auch glücklich sein können? Mit allen Einbrüchen natürlich, die vermutlich dazugehören.
Ja, was mir hilft, ist eben dieser, wie gesagt, schon unverbesserliche Optimismus. Und es gibt mir auch viel Kraft, eben zu wissen, dass meine Mutter sich jetzt nie wieder Sorgen machen muss. Also sie macht sich natürlich Sorgen, aber dass sie sich jetzt nicht mehr drum sorgen muss, was mit mir wohl passiert sein mag und ob ich irgendwo tot liege. Und das gibt mir auch sehr viel Kraft, selbst weiterzumachen und ja.
Was machen Sie beruflich oder?
Vielleicht kann ich diese Frage irgendwann einmal beantworten, aber ich würde sagen, mein Beruf war jetzt auch die letzten 10 Jahre dadurch, dass mir eben diese schlimme Sache widerfuhr, einfach Natascha Kampusch zu sein.
Liebe Natascha Kampusch, ja. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ich habe nicht aufgegeben. Natascha Kampusch und ihr Umgang mit dem Trauma. Das Gespräch führte Ingrid Strobel. Das neue Buch von Natascha Kampusch, 10 Jahre Freiheit, ist bei List erschienen und kostet 19,99 Euro.